Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Artists Around the World. Heute stelle ich euch den Gitarristen Klaus Jäckle vor, der schon seit einigen Jahren beim Niederrhein Musikfestival als Künstler bekannt ist und mit seinen Konzerten das Publikum verzaubert. Nicht nur, dass er ein fantastischer Gitarrist ist, er ist auch ein großartiger Arrangeur. Und das könnt ihr erleben, nämlich am Sonntag, 27. August um 17 Uhr im Innenhof von Schloss Diek. Denn den zweiten Teil des Konzerts Passione Italiana hat er eigens für das Niederrhein Musikfestival und für unser Ensemble arrangiert. Also, lasst euch überraschen, kommt vorbei. Das Konzert ist für Violine, Flöte, Gitarre und Tanz sowie literarischen Texten zum Thema Italien. Herzlich willkommen zu Artists Around the World, dem Podcast des Niederrhein Musikfestivals. Im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern des Festivals nähern wir uns ihren unterschiedlichen Kulturräumen und bekommen spannende Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen den Menschen hinter dem Künstler näher bringen. Mein Name ist Annette Mayburg. Ich bin die künstlerische Leiterin des Niederrhein Musikfestivals und wünsche Ihnen nun viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen, lieber Klaus Jäckle. Ich freue mich über unser Gespräch heute. Du bist ja schon oft zu Gast gewesen beim Niederrhein Musikfestival. Es wird höchste Zeit für das erste Interview mit dir.
Ja, hallo Annette. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch und bin gespannt, worüber wir reden werden.
Prima. Also ich versuche auch, die Fragen so zu stellen, wie ich denke, dass es das Publikum auch etwas erfahren möchte über dich. Und deswegen meine erste Frage. Wie kam es dazu, dass du mit der Gitarre begonnen hast und wie hat sich das mit dem Instrument und dir weiterentwickelt?
Ja, das ist immer eine ganz lustige Geschichte, wie ich finde, im Nachhinein. Bei uns war es so, meine Eltern haben ihren Kindern jedem ab 10, 11 ermöglicht, ein Instrument zu lernen. Und ich bin der Jüngste von dreien. Und dann war eben da eines Tages eine Gitarre übrig. Meine Schwester hat Gitarre gelernt und hat eine neue bekommen. Und dann hieß es, Klaus, nimm doch du die Gitarre. Was ich eigentlich erstmal gar nicht so wollte. Mein Traum war eigentlich immer, Klavier zu lernen. Aber Klavier war zu groß, zu teuer und in der Wohnung und überhaupt. Und dann, ja, so wurde das dann einfach die Gitarre. Und an der bin ich dann offensichtlich auch hängen geblieben.
Und wie kam es dann, dass du so eine Leidenschaft für das Instrument entwickelt hast?
Ja, also ich meine, da kommen dann immer mehrere Faktoren natürlich zusammen. Zum einen hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und zum anderen war schon auch Ausschlag meine erste Schallplatte. Damals gab es noch Schallplatten mit Andrés Segovia, dem berühmten spanischen Gitarristen. Und der hatte da Stücke drauf, eigentlich ganz einfache Stücke im Nachhinein, von Bach, von Milan, so Barock und Renaissance. Und ich muss sagen, das hat mir so gut gefallen, dass ich immer dachte, ja, das will ich auch spielen, das will ich auch spielen. Und ja, das war dann so der Beginn auch ein bisschen der Leidenschaft. Natürlich unterstützt dann auch von guten Lehrer, muss ich sagen, den ich von Anfang an relativ schnell hatte. Also das hat dann Spaß gemacht. Ich war gleich involviert auch im Zupforchester. Also ich habe im Rahmen eines Zupforchesters Gitarre gelernt, durfte dann da gleich im Orchester mitspielen, im Jugendorchester, dann auch ziemlich schnell im großen Orchester, also mit Mandolinen und Gitarren zusammen. Und die waren sehr aktiv und das hat es eigentlich alles insgesamt beflügelt.
Toll, das ist doch so schön, wenn man sich in so Stücke verliebt, oder? Und dann so träumt davon, dass man die auch mal spielen kann, ne?
Ja, das war eigentlich immer Ansporn für viele Entwicklungen. Ja.
Genau, und es ist toll, wenn es dann wirklich später dazu kommt. Und man vergisst das oft, ne? Wie es angefangen hat und welchen Weg man doch zurückgelegt hat und wie viele Stunden Übezeit da investiert worden sind von uns. Und finde ich immer auch wichtig fürs Publikum zu wissen, dass das ja natürlich schon auch ein langer Weg ist, um so ein Instrument spielen zu können.
Ja, das stimmt, was du sagst. Auch eben, man vergisst auch tatsächlich die Zeit und die Energie, die man dann ja gerade in diesen jungen Jahren investiert oder einfach, man denkt da auch gar nicht drüber nach. Also ich weiß, ich bin eigentlich von der Schule heimgekommen und das Erste, was ich gemacht habe, war immer, ich habe die Gitarre in die Hand genommen und gespielt, Noten gespielt, Stücke gespielt oder Musik gehört. Also das, die zwei Alternativen gab es eigentlich da immer nur. Und das war garantiert stundenlang. Also es war schon auch so, dass dann gelegentlich meine Mutter gesagt hat, jetzt hör doch mal auf, Gitarre zu spielen, mach mal was anderes, geh mal raus oder so.
Also, ja, aber man ist da so schön in der eigenen Welt. Ne?
Ja, genau, und, richtig.
Ja. Und was waren dann deine wichtigsten Stationen später in der Ausbildung? Welcher Musiker, muss nicht unbedingt ein Gitarrist gewesen sein, hat dich besonders beeinflusst und welchen Komponisten liebst du sehr?
Ja, das ist natürlich so, sich dann auf einen Namen festzulegen. Aber es gab da auch immer wieder mal so eben, ja, so konkrete Anstöße. Mein Gitarrenlehrer Boris Bagger, bei dem ich quasi angefangen habe, musikschulmäßig, der hat mir irgendwann eine Schallplatte von Gidon Kremer in die Hand gedrückt und hat gesagt, mit der Chaconne, weil ich die damals auch unbedingt spielen wollte, hör dir das mal an. Und das waren auch so Meilensteine in meiner Karriere im Sinne von Inspiration. Ich bin dann eigentlich bis heute ein großer Verehrer von Gidon Kremer in seiner ganzen Art als Künstler zum Beispiel, der ja auch viel neue Musik gespielt hat und überhaupt ein unglaublich großes Repertoire hat und sich immer für ganz viel tolle Musik verwendet und eingesetzt hat. Das war immer auch eine Art Vorbild für mich und ich bin auch zu ganz vielen Konzerten gegangen, wo ich ihn hören konnte. Ausbildungsstationen war natürlich ganz klar Salzburg ein wesentlicher Meilenstein, dass ich da hingegangen bin. Ich habe in Karlsruhe angefangen, dann hat sich das so entwickelt, dass ich nach Salzburg bin, zu einem Lehrer Eckhard Lind, bei dem ich sehr viel gelernt habe. Und in Salzburg habe ich dann auch Pepe Romero, den spanischen Gitarristen, getroffen und kennengelernt, bei dem ich dann auch im Prinzip mehrere Jahre sozusagen studiert habe.
Genau, kommen wir jetzt nochmal zu einem Thema, was ich gerne mit dir nochmal besprechen wollte. Und zwar, es gibt ja einmal den Hochschulunterricht, der wöchentlich ist. Und dann gibt es ja die Meisterkurse. Du hast diese auch besucht. Ich habe das auch in meiner Studienzeit erlebt. Und vielleicht ist es interessant für die Zuhörer mal zu erfahren, wo sind da eigentlich die Unterschiede? Klar, das eine ist ein kontinuierlicher Unterricht, der jede Woche stattfindet. Man arbeitet konsequent an bestimmten Dingen, Ton, Technik, Literatur. Das andere sind die Meisterkurse, wo man so impulshaft wirklich oft sehr wichtige Informationen noch dazu bekommt. Wie würdest du das beschreiben oder wie war das für dich?
Ja, du hast es eigentlich schon angedeutet. Der wöchentliche Unterricht ist natürlich die Kontinuität. Da ist die Kontinuität das Wichtigste. Das Dranbleiben, auch das längere Dranbleiben an bestimmten Werken und Projekten. Und Meisterkurs, also war jetzt für mich zum Beispiel auch immer konkret, weil ich mir das damals auch schon überlegt habe, wenn ich da irgendwo nur ein paar Tage hinfahre oder eine Woche, war für mich wichtig, was möchte ich denn da lernen? Ich habe eigentlich da immer sehr zielorientiert selber schon vorher überlegt, was möchte ich bei dem ich den Kurs mache, lernen? Was kann er, was ich garantiert noch nicht kann? Und habe dann auch entsprechend Werke ausgewählt und natürlich auch schon vorbereitet, weil je besser man selber vorbereitet ist, desto mehr Impulse kriegt man wieder oder desto mehr kann man mitnehmen, weil man versteht einfach mehr von der Sache. Und so war das zum Beispiel auch bei Pepe Romero, der ja natürlich sein Schwerpunkt ist die spanische Musik und er hat mir auch wirklich die Augen geöffnet für die Tiefe und die Bedeutung vieler spanischen Kompositionen für Gitarre. Und ich bin eben auch ganz gezielt dahin und habe auch die Stücke bei ihm gelernt anfangs. Man kann alles andere auch bei ihm lernen oder auch bei anderen. Ich möchte mich jetzt gar nicht nur auf ihn jetzt fixieren, aber das war natürlich für mich der maßgebliche Tutor, dass man eben auch da gezielt einzelne Punkte dann bespricht. Und zwar so im Detail, wie man sie wiederum in diesem kontinuierlichen Unterricht, ja, nicht immer so weit erreicht, weil man da eben auf andere Dinge Wert legt. Repertoire zu bilden, eine allgemeine Spieltechnik herauszuformen oder überhaupt auch eine Ästhetik zu entwickeln, eine eigene Kunstästhetik, Ausdrucksästhetik. Und beim Meisterkurs, wie gesagt, das finde ich ganz gut, was du gesagt hast, ist das so ein Impuls, das ist so wirklich sehr speziell, sehr spezifisch und knapp formuliert aufeinander zusammengesetzt, komprimiert sozusagen. Ne?
Genau, ich finde, das kann so Initialzündungen auslösen. Und ich habe selber ja auch viele Meisterkurse gegeben, du sicher auch, und habe das auch erlebt, dass man eigentlich so in der Konzentration ist, wenn man den Schüler das erste Mal hört, dass man in demselben Moment überlegt, was ist wirklich für diesen Schüler jetzt ganz wichtig, was ich hier mit dem jetzt im Kurs machen muss. Ist es was Klangliches, was Technisches am Ausdruck? Ja, man muss es einfach direkt erfassen, den ganzen Menschen und die, das, was noch angesprochen werden muss. Und es hat dann schon eine große Bedeutung, das in so einem Kurs zu machen. Erstmal, es sind ja dann viele, die mit zuhören, ja, wo der Spieler auch noch ein Feedback bekommt. Wie war das? War das wirklich so, als der Lehrer mich korrigiert hat, hat das besser geklungen? Das heißt, da kommt eine unglaubliche Energie zusammen. Und es ist wirklich möglich, dann auch in 2 Stunden auf dem Meisterkurs ganz wesentliche Impulse mit nach Hause zu nehmen. Natürlich muss man dann daran weiterarbeiten. Aber ich finde, man darf diese Impulsgebung überhaupt gar nicht unterschätzen.
Genau.
Also im Allgemeinen. Weil man spricht heute immer davon, man muss alles langfristig machen und das muss, ja, das ist auch wichtig, klar. Aber ich denke mal, bei vielen Menschen, auch bei anderen Situationen hat man erlebt, man bekommt von einem anderen Menschen Impuls und kommt auf einmal ein ganzes Stück weiter mit seinen Möglichkeiten, oder?
Ja, genau, auf jeden Fall. Und ganz oft ist es eben auch so, dass man erst später dann noch vielleicht was entdeckt, eben was, dass ein Impuls wirkt und man dann erst im Laufe, ein paar Wochen später erkennt, ach, darum ging es eigentlich. Das war eigentlich der Kern der Aussage. Auch wenn man die vielleicht in dem Moment gar nicht so konkret umsetzen konnte oder auch verstanden hat, was es genau war. Also das ist auch gelegentlich passiert.
Ja, und das ist dann sowas Kostbares auch, weil man ja nur diese kurze Zeit hat. Ne?
Genau.
Und das ist auch was, was einen sich so einprägt. Und man weiß, du musst dich jetzt hier echt konzentrieren und ja, in die Sache reingehen und das mit nach Hause nehmen, weil man schon spürt, dass das ist wichtig. Und es ist vielleicht was, was meinen Unterricht wichtig ergänzt, den ich wöchentlich habe. Und klar, so ein wöchentlicher Unterricht ist super, aber es nutzt sich so ganz klein bisschen ab mit der Zeit. Man kennt sich halt gut, ne? So,
ja,
man genau, kennt den anderen und es ist einfach eine ganz andere Situation, als ob ich dann so ganz frisch zu jemandem neuen Lehrer komme und es sitzen andere Kommilitonen drumherum und ja. Dann kommt der Unterricht.
Genau, das ist auch noch ein Aspekt, den ich gerne nochmal auch betonen möchte, dass bei den Kursen, dass da andere eben auch sind. Das fand ich auch immer total spannend zuzuhören bei anderen Unterrichtseinheiten, ne, bei den Kollegen. Und da kann man auch so viel mitnehmen und lernen, selbst wenn man selber gar nicht spielt, aber eben einfach in dieser Beobachtung, eben in dieser intensiven Beobachtung, jemanden zum ersten Mal zu hören und da sich dann eine Meinung dazu zu bilden oder eben auch ja, selber einfach was zu spüren, was macht er, worum geht's da und umgekehrt, was sagt jetzt der erfahrene Lehrer dazu, ja? Das war auch immer total spannend und inspirierend.
Genau, und man kann nur den Hut ziehen, finde ich, vor den Studenten, die auch zu Meisterkursen gehen und so weiter, sich der Situation stellen, weil dazu gehört auch viel Mut und auch viel Kritikfähigkeit.
Klar,
ja. Ja, ich wollte das einfach mal gerne ansprechen, weil das so ein Teil von unserer Ausbildung ist, der vielleicht den Zuhörern noch nicht so bekannt ist. Als Kammermusiker hast du ja auch, du hast natürlich solistisch sehr, sehr viel gemacht, aber auch als Kammermusiker ganz unterschiedliche Projekte und du bist ja auch sehr von deinem Repertoire sehr breit angelegt. Was würdest du da besonders hervorheben wollen? Welche Zusammenarbeit mit welchen Künstlern aus den unterschiedlichen musikalischen Bereichen?
Ja, also genau. Kammermusik war mir immer wichtig, weil ich das immer schön fand, gemeinsam irgendwelche Musik aufzuführen. Es entsteht doch immer noch eine noch stärkere Dynamik, oder eine andere, will ich sagen, stärker. Ja, natürlich, wenn 4 Leute spielen, ist mehr da, als wenn einer spielt. Aber es ist genauso intensiv. Ja, also im klassischen Bereich natürlich, mit Flöte habe ich viel gemacht, wie wir beide zusammenspielen. Eignet sich ja auch ganz wunderbar, Gitarre und Flöte. Mit Streichern, Streichquartett. Und dann hatte ich ja auch noch eben das Thema, dass ich mit Marc Marschall zusammen gut befreundet bin. Und mit seinem Duo Marshall und Alexander, die quasi von der Popmusik kommen, haben beide klassischen Gesang studiert. Und mit denen war ich dann ziemlich lange, haben wir ein Klassikprojekt sozusagen kreiert in Kirchen, Kirchenkonzerte, ja, mit leichter Klassik, würde man sagen, so ein bisschen Crossover-mäßig und auch ein paar Songs, aber eigentlich alles auf sehr seriösem, hohem Niveau und haben da, also viele Jahre lang sind wir da durch ganz Deutschland getourt, was also auch eine tolle Erfahrung war und Möglichkeit war, da sich musikalisch auszudrücken.
Klasse.
Mit in diesem Genre dann, ne? Zwei Sänger, Gitarre und dann kam später noch Harmonium und ein Bläser dazu. Wir haben das Instrumentarium dann erweitert, aber die ersten 2 Jahre waren wir nur zu dritt unterwegs. War also auch total spannend.
Ja, du bist ja auch als Arrangeur tätig. Hast du auch für dieses Ensemble arrangiert?
Genau, für das Ensemble habe ich eben auch viel arrangiert. Klar, in der Besetzung gibt es jetzt original nicht so viel. Und das war natürlich auch immer schön, überhaupt Stücke zu suchen, die da passen, ja, die einerseits klassisch sind, andererseits auch durchaus ein bisschen populär und dann mit einer Gitarre ein ganzes Orchester zu ersetzen, sage ich mal, das ist durchaus eine Herausforderung. Ja. Hat mir aber immer sehr viel Spaß gemacht und wir haben das eigentlich, glaube ich, auch ganz erfolgreich hingekriegt und wie gesagt, wir haben das dann doch erweitert, das kleine Orchester, Gitarre mit dem Harmonium und einem Blasinstrument, Flöte bzw. Klarinette. Was aber dann immer noch sehr kammermusikalisch war und viel, aber dann einfach nochmal etwas mehr Farbe reingebracht hat natürlich.
Toll. Und wie ist das für dich? Ich stelle es mir so vor, man schreibt das Arrangement, man hört es sich innerlich so, kann man sich so vorstellen. Und es gibt natürlich heute schon diese MP3s, die man dann mit dem Computer erstellen kann, ist natürlich noch was ganz anderes, als es dann live zu hören. Das ist doch sicher auch recht spannend, ne? Wenn man dann das Arrangement das erste Mal hört mit den Musikern, oder?
Ist immer toll, ja, wenn es dann eben belebt wird, ne? Weil, wie du sagst, man kann sich zwar am Computer anhören, wenn ich das hier schreibe, aber da spielt es einen Synthesizer ab, mehr oder weniger, ein Computer, ohne viel jetzt Gestaltung, selbst wenn der laut leise auch schon macht und so weiter. Aber wenn man dann hört, dass da jemand seine Energie und sein Herz in eine Melodie legt, die man so quasi geschrieben hat, auch wenn es jetzt nicht selber komponiert teilweise ist, aber man hatte doch einige Dinge dann verändert. Ich nenne ja auch meine Bearbeitungen gern Übersetzungen, weil eben ich versuche, das eben nicht nur eins zu eins zu spielen mit der Gitarre oder dann Flöte oder Geige oder was es dann auch ist, sondern ich versuche das natürlich so zu gestalten, eben zu übersetzen, dass es auch sinnvoll klingt, ne? Dass es eine Klangwirkung erzeugt. Und das ist eigentlich auch das dann die Herausforderung und dann das Schöne, wenn man es dann wirklich hört und das sogar funktioniert.
Ja, und wir haben ja jetzt gerade vor der Nase ein Konzert, bei dem du praktisch den ganzen zweiten Konzertteil arrangiert hast. Passione Italiana am Sonntag, 27.08. um 17 Uhr im malerischen Innenhof von Schloss Diek, hoffentlich. Es gibt auch nur noch Schönwetterkarten, aber wir freuen uns sehr, wenn da noch Leute kommen. Also es wird sicher sehr, sehr schön. Und hast du ein Arrangement, was dir besonders am Herzen liegt, von denen, die du jetzt für Passione Italiana geschrieben hast?
Also wie gesagt, ich mag eigentlich da alles, was, also ich, das war auch eine Maxime in meinem Leben, die konnte ich ziemlich gut durchhalten. Also ich habe nur immer das gemacht, was mir wirklich auch gefallen hat und Spaß gemacht hat. Aber natürlich jetzt ein besonderes Arrangement sind für mich tatsächlich ist diese Stücke, also das ein Medley nach Filmmusik von Ennio Morricone, die fand ich schon ganz toll. Das ist auch was ich schon lange im Kopf hatte, mal in irgendeiner Form. Ich wusste noch nicht genau in welcher. Insofern freue ich mich sehr, dass wir das jetzt zusammen machen, Annette, beim Niederrhein Musikfestival,
ja.
Mit Flöte, Violine, Gitarre. Wie gesagt, ein Medley aus 4 Filmmusiken von Ennio Morricone, wo ich dann auch beim, ja, ich musste mir mal die Partituren besorgen und dann fängt man an, ja, wie setze ich das jetzt um? Und dann stellt man fest, oh, da sind ja noch viel mehr Stimmen und ja, die Großartigkeit dieses Komponisten ist mir da nochmal bewusst geworden. Das hat mir schon natürlich immer gefallen und man denkt immer, ja, tolle Musik. Aber wenn man dann wirklich die Partitur hat und sieht, was da auch noch alles drinnen für Klangfarben sind und Nebenstimmen oder Rhythmen, die man so auf den ersten Zuhören, wenn man den Film anguckt zum Beispiel, wo sich ja eben Bilder und Film vermischen, da fällt dann manches gar nicht so auf. Ne? Aber ich glaube, wenn es weg wäre, würde man sofort was vermissen.
Ja, das ist natürlich total schön bei dieser Arrangementarbeit, dass man sozusagen noch näher an den Spuren des Komponisten dran ist und dadurch die Komposition noch viel mehr erfasst und ja, kennenlernt. Ja. Toll. Friederike von Krosigk wird ja am Sonntag schauspielerisch unser Konzert begleiten mit Texten und Darstellungen zu Italien. Euch verbindet schon eine langjährige musikalische Freundschaft. Wann habt ihr begonnen, gemeinsam zu arbeiten und Konzerte zu geben?
Das ist tatsächlich schon lange her. Wir kennen jetzt uns fast 30 Jahre. Also das war so Mitte der 90er Jahre. Sind wir über eine Agentur zusammengebracht worden. Ich sollte das Boccherini-Quintett mit Streichquartett spielen und da ist es tatsächlich eine Kastagnettenstimme notiert, die der Cellist spielen soll. Aber es gibt ganz, ganz wenige Cellisten, die das können. Und dann kam eben die Friederike da ins Spiel, die da aufgetaucht ist und wir haben uns im Prinzip sofort gut verstanden. Haben eigentlich spontan, habe ich gesagt, du, bei dem Konzert lass uns auch zwei Duos machen, also spanische Stücke, nur Gitarre und Kastagnette. Und daraus entstand dann wirklich eben diese jahrzehntelange Freundschaft und viele, viele Auftritte in vielen, vielen Kombinationen, Besetzungen, weil Friederike ist auch unglaublich vielseitig und künstlerisch stark, aussagekräftig. Also so haben wir ganz viel gemacht schon auch zusammen.
Ja, toll, ihr passt perfekt zum Niederrhein Musikfestival. Weil ich liebe Künstler, die so vielseitig sind und interessiert sind an vielen Dingen und sich ausprobieren da und verschiedene Musikstile. Und ja, das ist einfach total spannend, solche Künstler kennenzulernen, finde ich. Ja, dann habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Und zwar, könntest du für unser Publikum eine Melodie spielen, die im Programm Italien jetzt am Sonntag vorkommt? Und dann möchte ich unsere Zuhörer bitten, wenn sie die Melodie erkennen, bitte in den Kommentar zu schreiben.
Ja, das kann ich. Eine Gitarre mitgebracht. Ich fange mal direkt an.
Ich danke dir, wunderbar. Also, jetzt bin ich gespannt, wer als erstes die Melodie erkennt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und das Interview, könnt ihr uns gerne ein Like hinterlassen oder einen Kommentar. Wir freuen uns und ich freue mich auch auf euch am Sonntag beim Konzert in Schloss Diek. Bis dahin, eine schöne Zeit und tschüss. Danke dir, Klaus.
Gerne, tschüss.